Liebe Hörerinnen und Hörer, vorab wollen wir anmerken, dass wir das Vergnügen hatten, für diese Folge mit Stefan Bajor zu sprechen. Stefan Bajor ist im November 2022 verstorben. Sein Tod hat uns zutiefst betrübt und wir möchten an dieser Stelle unser tiefes Mitgefühl und Beileid an seine Familie und Freunde ausrichten.
Mal nach den Rechten schauen. Nationalsozialistische Kontinuitäten im Recht und in der juristischen Ausbildung.
Herzlich willkommen bei Mal nach den Rechten schauen. In dieser Folge geht es um Frauen in der Justiz und in der Rechtswissenschaft. Mein Name ist Whitney und ich arbeite im Bereich der Menschenrechte.
Ich bin Lennart und studiere an der Uni Köln.
Wir sind ein bisschen spät dran, aber im vergangenen Jahr, also 2022, markierten wir 100 Jahre Frauen in juristischen Berufen. Also vor jetzt knapp über 100 Jahren wurden Frauen das erste Mal zu juristischen Berufen in Deutschland zugelassen.
Wie kam es dazu, dass Frauen aus der Rechtswissenschaft und juristischen Berufen gedrängt wurden? Und was hat sich in den letzten 100 Jahren bezüglich der Ausgrenzung und Diskriminierung von Frauen in der juristischen Ausbildung und in der Praxis getan?
Sexismus ist ja kein Produkt der NS-Zeit, sondern beruht auf komplexen Entwicklungen im Laufe der Menschheitsgeschichte. Geschlechterbezogene Diskriminierung von Frauen ist also nicht allein auf die Ideologien des Nationalsozialismus zurückzuführen. Diese Podcast-Folge unterscheidet sich ein wenig von den anderen Folgen. Wir schauen uns kein bestimmtes Gesetz oder Urteil an. Diese Folge ist eher eine Gesamtchronologie. Die Geschichte der Frau in Rechtswissenschaft und Justiz in ungefähr 45 Minuten. Was natürlich nicht möglich ist, aber wir versuchen's.
Noch heute sind Frauen in der Rechtswissenschaft massiv unterrepräsentiert, werden bei Prüfungsleistungen ohne sachlichen Grund schlechter bewertet und sehen sich regelmäßig mit sexistischen Sachverhalten konfrontiert. Sexismus prägt die juristische Ausbildung und die Rechtspraxis auch im 21. Jahrhundert. Kurzer Hinweis: Mit dem Begriff Frauen meinen wir weiblich gelesene Personen.
Und was meinen wir eigentlich mit weiblich gelesen? Dabei geht es um eine nachträgliche geschlechtsspezifische Fremdzuschreibung und wie die Person wahrgenommen wird, meist ausgehend von Name und Erscheinungsbild. So. Wir haben mit 4 ExpertInnen gesprochen, die gemeinsam mit uns die Geschichte von Frauen in Rechtswissenschaft und Justiz erzählen werden. Lass uns kurz ins 19. Jahrhundert.
Obrigkeit ist männlich. Das ist ein Satz, der sich eigentlich von selbst versteht. Von allen menschlichen Begabungen liegt keine dem Weibe so fern wie der Rechtssinn. Fast alle Frauen lernen, was Recht ist, erst durch ihre Männer. Im Staate gilt es verstandesmäßig und ohne Ansehen der Person zu handeln. Beides vermag nur der Mann.
Okay, von wem ist dieses Zitat?
Das war Heinrich von Treitschke im Jahr 1897 in seiner Vorlesung. Er war preußischer Politiker.
Um die Geschichte und Entwicklung der Situation von Juristinnen heute verstehen zu können, blicken wir auf die vorherrschenden Geschlechterrollen im europäischen Raum seit dem 19. Jahrhundert.
Wir hatten ein ganz bürgerliches Frauenbild, die Frau abhängig vom Mann.
Das ist Ulrike Schulz. Sie ist Juristin und war akademische Oberrätin an der Fernuniversität Hagen. Sie ist eine Spezialistin für Geschlechterfragen in juristischen Berufen und forschte aus vergleichender Perspektive zu Chancengleichheit.
Wir müssen den Startpunkt setzen Ende des 18. Jahrhunderts mit der Aufklärung, französische Revolution, als der Mensch als Individuum wahrgenommen wurde und auch rechtlich dann Individuum werden sollte. Nur die französische Revolution war ja Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die sah Frauen nicht vor. Die Ergebnisse der französischen Revolution waren nicht für Frauen gedacht. Es gab dann ja diese berühmte Olympe de Gouges, die auch die Erklärung der Frauenrechte geschrieben hatte und dafür auf die Guillotine kam. So, und das ganze 19. Jahrhundert war dann ein Jahrhundert, in dem Frauenrechte ja nur eine ganz begrenzte Rolle spielten. Also es gab dann so Literatur, Rechte der Frau als Mutter, als Witwe oder was weiß ich. Also Frauen sah man in bestimmten Frauenrollen und die wurden rechtlich beschrieben. Ansonsten waren Frauen vom Mann abhängig. Und wenn wir jetzt mehr auf die aktuelle Geschichte schauen wollen, die Rechtsstellung der Frau wurde dann festgeschrieben für uns in Deutschland im bürgerlichen Gesetzbuch, was am 01.01.1900 in Kraft getreten ist. Und da war dann im Familienrecht die Frau dem Manne unterstellt, Der Mann konnte bestimmen, wo die Wohnung sein sollte. Der Mann konnte Arbeitsverhältnisse der Frau kündigen. Der Mann hatte die Herrschaft, die väterliche Gewalt, patria potestas, über die Kinder. Und es war dann ein ganz mühsamer Kampf der Frauen, der ersten Frauenbewegung, die ja im 19. Jahrhundert angefangen hatte, sich mit diesen rechtlichen Benachteiligungen der Frau auseinanderzusetzen und für die Frauen Frauenrechte oder Gleichstellung, gleiche Rechte zu erkämpfen. Jutta Limbach hat mal einen Vortrag gehalten über die Geschichte des Familienrechts im BGB und hat gesagt, als dann das BGB geschaffen wurde, da saßen dann die Junker im preußischen Parlament und haben sich über die Hasenfrage, also wie die Jagd auf Hasen sein soll, tagelang den Kopf zerredet und das Familienrecht wurde in einem halben Tag durchgewinkt. Das war ein zutiefst bürgerlich geprägtes Modell.
Frau Schulz erzählte uns, dass es weltweit Bedenken gab, Frauen in die Rechtswissenschaft und Praxis aufzunehmen. Sie sagte, dass es ganz feste Vorstellungen vom weiblichen Geschlechtscharakter gab, der Frauen für juristisches Handeln ungeeignet mache.
Historische Vorbehalte gegen Juristinnen gab es schon immer. Ich fragte sie, wie diese Vorbehalte aussahen. Sie sagte, dass im 19. Jahrhundert höhere Berufe professionalisiert wurden. Das heißt, sie wurden geregelt. Es wurden Studiengänge eingeführt und Berufsordnungen erlassen. Und da spielten dann natürlich Frauen keine Rolle.
Frauen waren von der höheren Bildung lange ausgeklammert. Die mussten sich Schritt für Schritt den Zugang zu allem erkämpfen. Insbesondere von der juristischen Bildung waren sie ausgenommen. Es bestand die Vorstellung, für rechtliche Tätigkeit muss man objektiv und neutral sein. Und Frauen wurden als emotional wahrgenommen und dazu nicht in der Lage, klare Urteile zu fällen, die dann zu gerechten Ergebnissen führen.
Wir haben auch mit Stefan Bajor gesprochen. Er ist Historiker und Politikwissenschaftler und hat sich in seiner Dissertation mit der Frauenerwerbstätigkeit zwischen 1914 und 1945 beschäftigt. Bei seiner Recherche in Bundes- und Staatsarchiven ist ihm etwas aufgefallen.
Und dann fiel mir aber auf, dass bei den Juristinnen irgendetwas doch gravierend anders war als bei den anderen Akademikerinnen. Also Frauen wurden ja insgesamt erstmal am Studium gehindert, dann möglichst nach dem Studienerfolg keine Berufstätigkeit, sondern doch wieder das Zurückschieben in die Hausfrauen- und Mutterrolle. Also all diese Dinge, die ich erwartet hatte. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass man für die Juristinnen oder auch die Jurastudentinnen im Grunde ein eigenes Regime etabliert hatte, das sie hindern sollte, dieses Studium erfolgreich abzuschließen oder eben dann wenigstens den Beruf einer Juristin nicht erfolgreich ausüben zu können.
Und warum ist es gerade der Juristinnenberuf, der so stark in den Fokus genommen wurde?
Also der Staat als solcher lag, wenn nicht in der Hand des Monarchen oder des Kapitals, dann in der Hand des Juristen. Nicht? Der Jurist hat den Staat administriert, hat ihn organisiert und hat ihn administriert und hat damit teilgehabt an der Machtausübung in diesem Gemeinwesen. Und Machtausübung ist in diesem patriarchalischen Denken eben etwas, das dem Mann vorbehalten ist. Der Mann hat die Herrschaft in der Familie und er hat die Herrschaft im Staat. Da war für Frauen denklogisch gar kein Platz. Das war undenkbar, dass eine Frau hier eindringen könnte, sozusagen in die gehüteten Geheimnisse staatlicher Machtausübung. Und deswegen war die Jurisprudenz noch viel stärker verteidigt gegenüber dem Anspruch von Frauen, als es eben andere akademische Berufe waren. Nicht, dass eine Frau Chemikerin wird, dafür einen Nobelpreis bekommt wie Marie Curie oder so, das konnte man akzeptieren. Das war nicht schön aus dieser Männersicht. Aber nun ja, hinnehmbar. Aber dass Frauen Staatsanwältinnen werden, dass Frauen möglicherweise in einem hohen Gericht über Männer zu Gericht sitzen, das galt eben als völlig unakzeptabel. Deswegen ist dieser Sektor so sehr verteidigt worden von den Männern.
Mit welchen Gründen wurde dieser Ausschluss gerechtfertigt?
Es ist ja die eine peinlicher als die andere, wenn wir das aus heutiger Sicht sehen. Es wird sehr stark argumentiert, dass die Frau eben ihre natürliche biologische Stellung habe im Verhältnis zum Mann. Das heißt, die Frau ist dem Mann von Natur untergeordnet. Deshalb kann sie eben ihm nicht in einem Gerichtsverfahren übergeordnet sein. Es wird ihr abgesprochen, dass sie in bestimmten Situationen den beruflichen Anforderungen Genüge könne. Also es heißt, durch das gesamte Frauenleben hindurch ist die Frau nach diesen Thesen biologisch gar nicht in der Lage, so etwas Ernsthaftes wie Jurisprudenz auszuüben. Ich habe das gelesen, ich habe gedacht, das können die Autoren doch gar nicht ernst gemeint haben. Da können die doch nicht wirklich dran geglaubt haben. Aber ich fürchte, sie haben das getan.
Die Geschichte geht weiter. Im Jahr 1900 wurden in Baden dann doch die ersten Frauen zum Jurastudium zugelassen. Doch nicht überall konnten Frauen studieren.
Also sie wurden sehr unterschiedlich in den deutschen Ländern des Kaiserreichs zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten zugelassen. Das ist so nach und nach im Zuge der allgemeinen Zulassung zum Studium für Frauen ist das mitgeschehen, dass man eben sie auch zum Jurastudium zugelassen hat. Die letzte Universität, die Frauen zum Jurastudium zugelassen hat, war die Uni Jena. Das war 1902. Und nur das Jurastudium hat den Frauen wenig genützt, weil sie nicht zum Examen zugelassen wurden. Also sie konnten jetzt das gesamte Studium erfolgreich absolviert haben, aber sie durften dann eben nicht das wichtige erste Staatsexamen ablegen.
Also, kurze Zusammenfassung. Die Zulassung zum Studium an den Universitäten in Deutschland bedeutete noch nicht, dass die Frauen ihr Studium auch abschließen durften.
Erst 1912 konnten Frauen am ersten juristischen Staatsexamen teilnehmen.
Im Jahr 1914 waren 51 der 9003 Jurastudierenden Frauen. Das entsprach gerade einmal 0,6%. Erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, im Jahr 1919, konnten Frauen ins Referendariat.
Mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 erhielten Frauen das Wahlrecht und damit die Möglichkeit, selbst öffentliche Ämter anzutreten.
Wir haben ja 1919 die Gleichberechtigung der Frau in der Weimarer Reichsverfassung verankert. Da steht dann also, die Ausnahmebestimmungen werden aufgehoben. Und dann haben einige wirklich findige männliche Juristen gesagt, werden aufgehoben heißt, das gilt nicht sofort, sondern das ist ein Verfassungsauftrag. Das kann irgendwann mal, ja, werden der einst mal aufgehoben. Und erst 1922, also 3 Jahre nach der Reichsverfassung, sind Frauen überhaupt erst zum zweiten juristischen Staatsexamen zugelassen worden. Wir haben eine ganz kurze Zeit von 22 bis 33, in der Frauen überhaupt nur als Juristinnen tätig sein konnten.
Das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege von 1922 schuf die rechtliche Grundlage zur Zulassung. Wie genau kam dieses Gesetz zustande?
Frauen hatten natürlich sich bemüht, in die Berufe zu kommen. Sie hatten aber zunächst keine Möglichkeit, sich organisiert politisch zu betätigen. In Preußen galt bis 1905 ein Versammlungsverbot von Frauen. Frauen sind dann ausgewichen und haben Frauenbildungsvereine gegründet und haben in den Frauenbildungsvereinen sich gegenseitig rechtlich ermächtigt, damit alle schon mal Bescheid wussten. Und natürlich war diese rechtliche Ermächtigung auch für Arbeiterinnen wichtig. Was Frauen dann aber natürlich geholfen hat, war der politische Wandel, den wir mit dem Ersten Weltkrieg hatten und dann mit der Weimarer Republik. Es hatte dann ja eine starke linke Bewegung eingesetzt und Frauenrechte haben immer stärker auf der Agenda von linken politischen Bewegungen als von konservativen gestanden. Und die Weimarer Reichsverfassung war ja insbesondere zurückzuführen auf Bemühungen der SPD. Und die hatte sich für Frauenrechte und gleiche Rechte für Frauen einsetzen wollen. Vorbereitet war das alles durch den Kampf der Frauen um ihre Rechte. Die haben dann publiziert, eben sich weitergebildet. Aber dann erst das richtige politische Milieu half ihnen, dass dann schließlich 1922 auch ein Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege erlassen wurde.
Nach dem Gesetz konnten Frauen also ab 1922 Anwältinnen werden. Folgende Aussage fiel im gleichen Jahr 1922 bei der Vertreterversammlung des Deutschen Anwaltvereins. Es ist ein Zitat des Rechtsanwalts Ebertsheimer aus Mannheim.
Wollen wir ein Weib, das ganz seinen Mutterberuf erfüllt, so kann es kein männliches Gehirn haben. Ließe es sich machen, dass die weiblichen Fähigkeiten den männlichen gleich entwickelt würden, so würden die Mutterorgane verkümmern. Übermäßige Gehirntätigkeit macht das Weib nicht nur verkehrt, sondern auch krank. Soll das Weib das sein, wozu es die Natur bestimmt hat, so darf es nicht mit dem Manne wetteifern. Die modernen Närrinnen sind schlechte Gebärerinnen und schlechte Mütter.
Der Zugang zu den, sagen wir, klassischen juristischen Berufen in der Justiz war für Frauen nach 1922 geöffnet. Frauen konnten dann auch in die Anwaltschaft. Das war ein langsamer, mühsamer Prozess. 1933, als die Nazis an die Macht kamen, gab es ungefähr 2-3% Frauen in der Justiz, in den entsprechenden Berufen, die aber auch im Wesentlichen dann noch nicht auf Planstellen saßen, sondern noch als Assessorinnen eingestellt waren. Und in der Anwaltschaft war der Prozentsatz entsprechend niedrig, auch noch zumindest unter 5%.
Assessor oder Assessorin werden Leute genannt, die das zweite juristische Staatsexamen abgelegt haben. Diese geringe Prozentzahl liegt auch darin begründet, dass Frauen in der Weimarer Republik systematisch Steine in den Weg gelegt wurden. Sie sollten abgeschreckt, verdrängt werden.
In Oldenburg hat man noch 1929, also 7 Jahre nach der offiziellen Zulassung von Frauen zum zweiten juristischen Staatsexamen, hat man noch 1929 daran gezweifelt, ob das überhaupt rechtlich geboten ist und ob das zulässig ist, dass man Frauen also als Juristinnen beschäftigt im öffentlichen Bereich. Das heißt, wie auch während der gesamten Weimarer Zeit ist immer wieder daran gezweifelt worden, ob es richtig sei, dass Frauen als Juristinnen tätig sind. Und deswegen haben die Nazis dies alles gar nicht erfunden. Sie haben nur an das angeknüpft, was ohnehin da war. Also das war insofern auch gar nicht so schwierig. Die Nazis mussten nicht irgendwelche Widerstände überwinden dabei oder irgendwelche Leute neu überzeugen davon, dass Frauen als Juristen nicht geeignet seien. Sie haben einfach angeknüpft an das, was längst in dieser Gesellschaft vorgegeben war, und haben dann eben die wenige Schritte unternehmen müssen, um die Frauen wieder aus der Position herauszudrängen. Sie haben nicht einmal es für nötig erachtet, dieses Gesetz von 1922, das die Frauen zur zweiten juristischen Staatsprüfung zugelassen hat, das haben sie gar nicht aufgehoben. Das hat bis 45 gegolten. Das war so gleichgültig in der allgemeinen Auffassung, insbesondere auch der Juristenschaft, dass man also sich nicht mal die Mühe gemacht hat, das aufzuheben.
1933, nach der Machtergreifung der NSDAP, verloren Frauen ihr erst einige Jahre zuvor erhaltenes passives Wahlrecht und wurden aus öffentlichen Ämtern verbannt.
Ja, und 1933 dann hatten es schon angekündigt, dass sie Frauen in einem Gerichtssaal eben für eine Zumutung halten und für eine Beugung des Rechts halten. Und dann ist eben kräftig in verschiedenen Schritten daran gearbeitet worden, die wenigen Frauen, die überhaupt juristisch tätig waren, auch wieder loszuwerden.
Und wie genau wurden Frauen ab 1933 aus der Rechtswissenschaft verdrängt?
Schon 1933 war ein Reichsbeamtengesetz erlassen worden, in dem weibliche Beamte erst mit dem 35. Lebensjahr zu Beamtinnen auf Lebenszeit ernannt werden konnten, männliche ab 27. Und die Einschreibung von Frauen an Universitäten, das muss man sich vorstellen, war 1934 auf 10% begrenzt worden.
1933 trat das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in Kraft. Gemäß § 3 Absatz 1, dem sogenannten Arierparagraphen, waren Beamte, die nicht arischer Herkunft waren, in den Ruhestand zu versetzen.
Ab dem 7. April 1933 wurde durch das Rechtsanwaltsgesetz Jüdinnen die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verschlossen und die Vertretung vor Gericht verboten. Frau Schulz, es gibt ja eine Biografie in dieser Zeit, die besonders heraussticht. Das ist die von Magdalene Schoch. Wer war sie?
Magdalene Schoch war eine der frühen Juristinnen. Vor allem, was bemerkenswert an Magdalene Schoch ist, sie war die erste deutsche Juristin, die habilitiert hat, und zwar 1930. Magdalene Schoch hatte eine Hochschulkarriere angestrebt, und was für sie ganz wichtig war, einerseits war sie sehr klug und konnte auch ihre Klugheit gut unter Beweis stellen, und sie hatte einen starken Mentor, das war Moses Mendelssohn in Hamburg. Und der hatte sie eben zur Habilitation gebracht. Moses Mendelssohn war aber Jude und musste dann nach 1933 Deutschland verlassen, weil er merkte, dass er dort keine berufliche Zukunft mehr hatte. Juden wurden ja schon gleich 1933 aus ihren Ämtern entfernt, konnten nicht mehr weiterarbeiten oder in ihren Berufen praktizieren. Dieses hat Magdalene Schoch so aufgebracht, sie war auch gegen das Nazi-Regime, dass sie selber dann auch emigriert ist. Mendelssohn ist zunächst nach England, Magdalene Schoch ist dann etwas später in die USA ausgewandert und sie ist auch nie zurückgekommen. Und danach ist in Deutschland keine einzige Frau habilitiert worden bis nach dem Krieg. Und da hat es dann auch noch lange gedauert, bis die ersten Juristinnen ihre entsprechenden Qualifikationen hatten.
Im Jahr 1934 trat dann unter der Federführung Otto Palanz, des neu eingesetzten Abteilungsleiters im Reichsjustizministerium, eine neue Justizausbildungsverordnung in Kraft. Zu Otto Palanz haben wir auch eine Folge gemacht. Die verlinken wir in den Shownotes.
Wie genau hat Otto Palanz konkret zur Verdrängung der Frau aus der Rechtswissenschaft beigetragen?
Otto Palanz war Präsident des Reichsjustizprüfungsamts und Abteilungsleiter im Reichsjustizministerium und hat dafür gesorgt, dass eine neue Justizausbildungsverordnung in Kraft trat. Das war am 22. Juli 1934. Und diese Ausbildungsordnung wurde vorangestellt. Ziel der Ausbildung des Juristen ist die Heranziehung eines in seinem Fach gründlich vorgebildeten, charakterlich untadelhaften Dieners des Rechts, der im Volk und mit ihm lebt und ihm bei der rechtlichen Gestaltung seines Lebens ein unbestechlicher und zielsicherer Helfer und Führer sein will und kann. Und damit war klar, Frauen waren nicht gemeint. Palanz sagte dann an anderer Stelle, es ist Sache des Mannes, das Recht zu wahren und nicht eben Sache der Frau. Und Justizminister Kerl, das war also der Justizminister, ordnete durch Verfügung vom 29. Juni 1933 die Errichtung eines sogenannten Gemeinschaftslagers an, in dem Referendare nach Abschluss der schriftlichen Prüfungsarbeiten per Gestellungsbefehl, das hatte also schon eine militärische Anmutung, zusammengefasst wurden, um dort bis zur mündlichen Prüfung kameradschaftlich zusammenzuleben. Und das ist klar, das war eine Phase, bei der an Frauen nicht gedacht war und die da nicht dabei sein sollten. Dann kam, und das war für Frauen ganz wichtig, ein Führererlass 1935, dass Frauen künftig in der richterlichen oder staatsanwaltlichen Laufbahn nicht mehr zur Anstellung gebracht werden sollten. Und 1936 wurde dem Reichsminister der Justiz vom Führer mitgeteilt, dass Frauen weder Anwalt noch Richter werden sollten und deshalb im Staatsdienst nur noch in der Verwaltung verwandt werden sollten. Das heißt, Frauen waren dann nicht mehr sichtbar und diese Situation hielt an bis in den Krieg. Erst im Krieg, als durch den Einsatz von Männern im Feld ein eklatanter Mangel von Anwälten da war, konnten Frauen als Verweser einer Anwaltskanzlei eingesetzt werden. Wenn aber der Mann zurückkam, mussten sie wieder aus der Tätigkeit ausscheiden.
1939 kam dann die Verordnung über die Befähigung zum Richteramt, zur Staatsanwaltschaft, zum Notariat und zur Anwaltschaft. Dort hieß es in Paragraph 5, dass Jurastudenten sich, ich zitiere, einen Überblick über das gesamte Geistesleben der Nation verschaffen sollen, wie man es von einem gebildeten deutschen Mann erwarten muss.
1939 praktizierten in ganz Deutschland gerade einmal 9 Anwältinnen. Die wenigen zuvor verbliebenen Richterinnen waren von ihrer Tätigkeit dispensiert und wurden in die Verwaltung versetzt. Die Juristerei war aber nicht allein betroffen. Im Jahr 1938 gab es dann über alle Fachbereiche hinweg insgesamt nur noch 12 Professorinnen und 12 Dozentinnen in Deutschland. Whitney, was passierte eigentlich mit Juristinnen, nachdem der Krieg begonnen hatte?
Das habe ich mich auch gefragt. Stefan Bayor erzählte,
Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges gibt es zunächst ja die Situation, dass man glaubt, den hat man ganz schnell gewonnen. Deswegen wird im Grunde gar nicht viel drüber nachgedacht, ob man da Frauen einsetzen müsste oder ob man Lücken schließen müsste. In dieser Euphorie der ersten Siege denkt man, das regelt sich ja, das kriegen wir alles so nebenbei, das kriegen wir alles hin. Und insofern passiert da erstmal nichts. Insgesamt sogar ist es ja so, dass die Frauen wieder aus den Fabriken zurückkehren nach Hause, weil die Unterstützung für Soldatenfrauen so gut sind, dass sie sagen, da muss ich gar nicht mehr arbeiten. Dann dauert dieser Krieg aber länger und jetzt merkt man, dass sowohl bei den in der Arbeiterschaft, aber eben auch in der Akademikerschaft Menschen fehlen, die diese Jobs übernehmen können. Was die Arbeiterschaft angeht, wird ja mit Zwangsarbeit, insbesondere gegenüber Osteuropäern und Osteuropäerinnen, gearbeitet. Also die Menschen werden versklavt, die ersetzen im Grunde die fehlende männliche Arbeitskraft. Das geht schlecht in den akademischen Berufen. Ich kann jetzt schlecht einen russischen Mann oder Frau nehmen und sagen, du wirst hier in Deutschland als Jurist tätig, um eine Lücke zu füllen. Und da wird diskutiert, ob man jetzt doch die wenigen Juristinnen, die man hat, vielleicht doch einsetzt, um sie an die Stelle von Männern, die eben im Krieg sind, in die Gerichte zu bringen. Das wird aber, da gibt's Überlegungen, das wird aber ganz schnell von ganz oben negativ entschieden. Also das kommt aus der Reichskanzlei sehr schnell die Rückmeldung, das wolle der Führer, wolle er nicht, und dem wird gefolgt. Das heißt also, Frauen werden nicht in den juristischen Berufen eingesetzt. Man bleibt hier hart, weil man sagt, das wäre ja ein fatales Signal für die Nachkriegszeit. Also man denkt da schon daran, dass man sagt, wir wollen die Frauen ja, wenn wir den Krieg gewonnen haben, die wollen wir nicht in unseren Gerichten sehen. Also da bleibt man bei der ganz harten Haltung. Eine minimale Ausnahme gibt es, indem man sagt, in großen Gerichten, also auf Deutsch gesagt, wo Frauen dann quantitativ nicht auffallen, in großen Gerichten könnten Frauen ausnahmsweise in Grundbuchsachen eingesetzt werden. Aber für den Strafprozess weder als Staatsanwältin noch als Richterin noch als Rechtsanwältin. Also da sind die Frauen konsequent auch im Zweiten Weltkrieg ausgeschlossen.
Also wir halten fest, mit dem Beginn der NS-Diktatur hat der Kampf um Frauenrechte einen massiven Rückschlag erlitten. Frauen wurden aus dem öffentlichen Leben verbannt. Wie ging es dann weiter? Was musste sich im Rahmen feministischer Kämpfe zurückerobert werden und was wurde vielleicht neu erobert?
Wenn man es eilig hat, und wann hätte man es nicht eilig? Das Leben ist so kurz, besonders nach 5 Uhr. Also wenn man es eilig hat, dann kommt todsicher etwas dazwischen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Wir wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Es ist erstaunlich. Die Reise geht weiter. Ulrike Schulz schreibt in ihrem Buch »De Jure de facto«, dass Frauen in Deutschland nach dem Krieg als Lückenbüßer eingestellt wurden. Und zwar für die Männer, die im Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft waren oder die keinen Persilschein erhalten hatten und wegen ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit nicht mehr im öffentlichen Dienst tätig sein konnten.
Juristinnen konnten dann wieder in juristische Berufe aufgenommen werden, aber das Tückische war, dass Juristinnen zunächst wieder nur befristet eingestellt wurden und wenn dann genug Männer da waren, wurden sie wieder aus dem Dienst entlassen. Das war eine Erscheinung, die wir so um 1950 herum hatten und die auch biografisch dokumentiert ist. Wichtig war natürlich der Erlass des Grundgesetzes 1949 mit unserem wunderbaren, berühmten Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Eine wichtige Rolle spielte die Juristin Elisabeth Selbert. Sie war eine der 4 sogenannten Mütter des Grundgesetzes. Gegen den Widerstand eines Teils der über 60 Männer im Parlamentarischen Rat hat sie die Normierung der Gleichberechtigung der Geschlechter in Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz maßgeblich vorangetrieben.
Die war eine sehr engagierte und erfolgreiche Kämpferin für die Rechte der Frau und hat damit dafür gesorgt, dass die Rechtsgrundlage da war, dass Hürden und Hindernisse für Frauen aufgehoben werden konnten, was dann aber doch noch eine gewisse Zeit dauerte. Aber wie gesagt, Frauen konnten dann wieder am Jurastudium teilnehmen, unbegrenzt. Frauen konnten auch wieder Richterin werden. Es wurden die allerersten Staatsanwältinnen eingestellt, obwohl die Staatsanwaltschaft viel länger noch als die Richterschaft ein reiner Männerverein war, und Frauen konnten auch wieder in die Anwaltschaft. Aber die Zahlen entwickelten sich eben sehr, sehr langsam.
Ich bin dafür, dass die Frauen nicht wählen dürfen. Ach, warum nicht? Eine Frau gehört am Kochtopf.
In einer Vorlage des Bundesgerichtshofs an das Bundesverfassungsgericht in einem familienrechtlichen Verfahren aus dem Jahr 1953, in der es um den Rechtscharakter von Artikel 3 Absatz 2 ging, finden sich Bezüge auf eine naturrechtliche Grundordnung, die dem Gesetzesrecht vorgegeben sei.
Nachdem 1953 der Gleichberechtigungsgrundsatz im Familienrecht nicht umgesetzt war und reihenweise Verfahren, insbesondere auch von Juristinnen des Juristinnenbundes, zum Bundesverfassungsgericht gebracht wurden, musste auch überprüft werden, ob die väterliche Gewalt gegenüber den Kindern Bestand haben konnte. Und die restaurativen Kräfte wollten natürlich dieses, was an naturrechtliche Vorstellungen aus dem Mittelalter anknüpfte, aufrechterhalten. Und in einem Gutachten für eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs dazu ist dann dargestellt, dass der Mann das Haupt der Familie ist und als Haupt der Familie alle wesentlichen Entscheidungen für die Familie zu treffen hat.
Hier ist ein Auszug aus dem Gutachten des ersten Zivilsenates des BGH.
Was die Menschen- und Personenwürde angeht, so sind Mann und Frau völlig gleich. Und das muss streng in allem Recht zum Ausdruck kommen. Streng verschieden sind sie aber nicht nur im eigentlich biologisch-geschlechtlichen, sondern auch in ihrer seinsmäßigen, schöpfungsmäßigen Zueinanderordnung zu sich und dem Kind in der Ordnung der Familie, die von Gott gestiftet und daher für den menschlichen Gesetzgeber undurchbrechbar ist. Der Mann sichert, vorwiegend nach außen gewandt, Bestand, Entwicklung und Zukunft der Familie. Er vertritt sie nach außen, in diesem Sinne ist er ihr Haupt. Die Frau wird mit sich, vorwiegend nach innen gewandt, der inneren Ordnung und dem inneren Aufbau der Familie.
Frau Schulz, wie sieht die Situation von Frauen in der Rechtswissenschaft heute aus?
Zur Situation der Juristinnen heute. Seit der Jahrtausendwende hatten wir einen Gleichstand von Frauen und Männern im Jurastudium. Und seit diversen Jahren studieren ungefähr 56% Frauen Jura im Vergleich dann zu 42% Männern. Also Frauen sind im Studium in der Überzahl. Frauen sind in der Justiz inzwischen auch in der Überzahl als Richterinnen und Staatsanwältinnen. In den Statistiken schlägt sich das noch nicht so ganz wider, weil die Justiz irgendwann angefangen hat, nach Arbeitsanteilen zu rechnen und nicht nach Kopfzahlen. Und viele Juristinnen in der Justiz arbeiten Teilzeit, sodass nach Arbeitsanteilen noch etwas unter 50% Juristinnen sind, nach Kopfzahlen aber mehr. Und die Einstellungsquoten entsprechen den Examensanteilen und liegen zum Teil auch darüber. In der Anwaltschaft werden seit 2-3 Jahren auch mehr Frauen als Männer zugelassen. Die Anwaltschaft hat in der Entwicklung sehr hinterhergehinkt und insgesamt sind momentan ungefähr 35% der Anwälte Frauen. In den Hochschulen war ein ganz starkes Gatekeeping, wir nennen das Gatekeeping, wenn es also schwer ist, in der Karriere vorwärts zu kommen. Bis nach den 2000er Jahren konnte man die Frauen quasi noch an zwei Händen abzählen. Jetzt haben wir insgesamt 17-18% Frauen auf Lehrstühlen, etwas mehr auf den W2-Stellen, den nicht voll ausgestatteten Lehrstühlen, weniger auf W3. Das ist dann auch etwas, was man im Kontext von Gender Pay Gap beschreiben kann, dass Frauen da die etwas schlechteren Stellen bekommen.
Diese Entwicklungen hören sich gut an. Frau Schulz sagte uns auch, dass jetzt in der Wissenschaft mehr Frauen eingestellt werden oder einen Ruf bekommen. Wir sehen also, das Frauenbild scheint sich langsam zu ändern. Trotzdem erleben viele JuristInnen Sexismuserfahrungen in der juristischen Ausbildung und in der Praxis. Wir haben uns gefragt, wie es für RechtsanwältInnen in Deutschland aussieht.
Doris Dierbach, die in Hamburg als Strafverteidigerin tätig ist und unter anderem als NSU-Opferanwältin in Erscheinung trat, erinnert sich an die erste Zeit ihrer juristischen Tätigkeit.
Nur Männer haben damals Männern sozusagen noch eher so einen Grundrespekt entgegengebracht. Als Frau waren sie da einfach in der Situation, sich ja noch größere Schwierigkeiten dabei zu haben, sich Gehör zu verschaffen.
Wir fragten Frau Dierbach auch nach ihren Erfahrungen mit Kollegen. Leider gab es hier einige technische Schwierigkeiten, deswegen muss ich das kurz und knapp wiedergeben. Frau Dierbach sagte uns, dass man als Frau größere Schwierigkeiten hat, ernst genommen zu werden. Man muss für Punkte mehr kämpfen als ein Mann und muss sich auch gegen männliche Kollegen ziemlich hart durchsetzen. Männer haben auch versucht, ihr Mandate abspenstig zu machen, indem sie den männlichen Mandanten erzählt haben, sie sollen sich mal nicht von einer Frau verteidigen lassen. Eine Frau könne das nicht. Auch das hat sie erlebt. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Uns erreichten auch E-Mails von Studentinnen und Referendarinnen, die von ihren Sexismuserfahrungen berichtet haben. Woran liegt es, dass Sexismuserfahrungen noch immer zum Alltag in der juristischen Ausbildung gehören, Dana?
Naja, wir haben eine ganz spezielle Fachkultur, in der angehende JuristInnen sozialisiert werden.
Das war Dana Sophia Valentina. Dana studierte Rechtswissenschaft und Genderkompetenz an der Universität Hamburg. Anschließend promovierte sie im Verfassungsrecht. Sie ist Mitglied beim Deutschen Juristinnenbund und moderiert den Podcast Justitias Töchter. Diesen Podcast müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Den Link gibt's in den Shownotes. Okay, zurück zu Dana. Also, es gibt eine bestimmte Fachkultur und die
ist männlich dominiert, weiß dominiert, tendenziell konservativ. Und das bleibt natürlich nicht ohne Einfluss auf Jurastudierende. Und das wirkt sich ja auch auf ihr Rechtsverständnis aus. Das wird besonders deutlich, finde ich, immer an dem sehr verbreiteten Objektivitätsmythos des Rechts, der im Rahmen der juristischen Ausbildung ja durchaus vermittelt wird. Also diese Vorstellung, Recht sei objektiv, neutral und gerecht. Und wer Recht anwendet, wer Recht spricht, wer Recht gestaltet und mit welchen individuellen Erfahrungen das auch jeweils geschieht, spielt in der juristischen Ausbildung kaum eine Rolle. Ich glaube, dass da drin tatsächlich ein strukturelles Problem der juristischen Ausbildung liegt. Diese Fachkultur schafft natürlich auch ganz bestimmte Lernräume und es sind eben mitunter dann auch Lernräume, die Frauen ausschließen, die exkludierend sein können. Ja, die eben auch dazu führen können, dass man in bestimmten Situationen, gerade wenn vielleicht auch irgendwie so ein sexistischer Inhalt oder vermeintlicher Witz im Rahmen von Lehrveranstaltungen gebracht werden, ja auch letztlich dazu führen kann, dass man vielleicht nicht so viel Interesse hat, sich mit diesen Themen dann näher auseinanderzusetzen.
In einer Studie wurden bis zu 18.000 Ergebnisse der ersten und zweiten juristischen Staatsprüfungen in NRW aus den Jahren 2006 bis 2016 untersucht. Diese Studie kam zu folgenden Ergebnissen. Erstens, Frauen werden im juristischen Staatsexamen schlechter benotet als Männer. Und zweitens, schlechtere Noten gibt es auch für Personen mit Migrationsgeschichte.
Also die Studie hat ja erstmal einfach ganz eindrücklich aufgezeigt, wie sich die Ergebnisse gestalten, eben wenn man sich anschaut, auch Geschlecht oder so einen vermeintlichen zugeschriebenen Migrationshintergrund, also die Geschlechts- und Migrationseffekte. Und das ist natürlich, wenn man sich so die Zahlen ansieht, erstmal erschütternd. Und die Auswertungen haben ja auch sehr deutlich ergeben, sobald Frauen in den Prüfungskommissionen beteiligt sind, sieht das Ganze ganz anders aus.
Das bedeutet also, dass laut dieser Studie die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen die Schwelle zu einem Prädikatsexamen überwinden, auch bei besserer Vorbenotung deutlich geringer ist als bei Männern.
Noch deutlicher zeigt sich die ungleiche Benotung bei Absolventinnen mit tatsächlicher oder zugeschriebener Migrationsgeschichte oder ausländisch klingendem Namen. Sie erreichen mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit ein Prädikatsexamen.
Die Zusammensetzung der Kommission in der mündlichen Examensprüfung beeinflusst dabei deren Notengebung. Wenn Frauen mitprüfen, ist die Wahrscheinlichkeit, als Frau schlechter bewertet zu werden, geringer. Doch der Sexismus zeigt sich schon vor dem ersten Staatsexamen. In einer Studie ist Dana Valentina der Konstruktion von Weiblichkeit in juristischen Lehrmaterialien nachgegangen.
Naja, das Ziel der Studie war tatsächlich natürlich herauszufinden, wie ist es eigentlich bestellt um Geschlechterstereotype in Ausbildungsfällen. Das heißt, wir hatten natürlich eine These. Die These lautete, in den Ausbildungsmaterialien werden Stereotype transportiert. Und wir wollten das anhand von ausgesuchten Fällen, die wir uns angeschaut haben, eben belegen und gucken, stimmt es nicht. Also so darüber hinausgehend, das war ja quasi auch empirisch angelegt, war das natürlich in allererster Linie auch das Ziel, einfach zu gucken, können wir diese These bestätigen oder eben nicht. Das zentrale Ergebnis der Studie lautet tatsächlich auch, Geschlechterrollenstereotype sind in den Ausbildungsmaterialien im Jurastudium allgegenwärtig. Also wir haben uns ja knapp 90 Fälle angeschaut von der Universität Hamburg und der Bucerius Law School, die dort in den Examensvorbereitungskursen angeboten wurden über den Zeitraum von einem Jahr. Und wir haben dort eben gesehen, in den Fällen, in denen ja immer so Personen auftauchen, die dann irgendwie was tun, liegt der Männeranteil bei 80%. Und nicht nur das, sondern wenn dann Frauen dargestellt werden, dann sind sie eben unbedeutende Nebenfiguren. Sie sind beruflich, finanziell und intellektuell von Männern abhängig und sie werden auch gar nicht so selten sexualisiert. Und das bestätigt erstmal eine Untersuchung, die es dazu aus den 80er Jahren gab.
Frau Schulz hat sich mit diesem Thema beschäftigt.
Ich habe, als ich das Buch über die Karrieren in der Rechtswissenschaft rausgegeben habe, meine Analysen, die ich vorher angefertigt hatte, zu Lehrmaterialien anhand der neueren Auflagen der Lehrbücher nochmal nachvollzogen und habe dann vor allem festgestellt, dass die rechtliche Bewertung dem aktuellen Recht angepasst worden waren, aber die Fallkonstellationen und Schilderungen häufig gleich geblieben waren. Und da waren dann Frauen eben als zänkische Weiber, die sich um ein Modellkleid zanken, dargestellt, wenig berufstätige Frauen. Frauen waren Bräute, Frauen kauften eine Waschmaschine. Die Männer waren häufig als Verbrecher, als eben Rabauken, aber auch als starke Männer, als Unternehmer dargestellt. Also wirklich ein vergeschlechtlichtes Bild von Frauen und Männern, das Vorstellungen, ja, vielleicht aus dem 19. Jahrhundert, aber eben vor allem aus Witzblättern entsprach und überhaupt nicht mehr aktuell war. Und man kann sich natürlich fragen, warum wird sowas fortgeschrieben? Das eine ist, man kann über sowas so lachen. Ach ja, so ist doch die Realität nicht. Und das juristische Studium, was ja in den abstrakten Fallanalysen dann etwas trocken ist, sollte so aufgemuntert werden. Das ist also ein Aspekt. Aber dieses Lachen kann einem natürlich auch schnell im Halse stecken bleiben, weil man sich über etwas lustig macht, über was man sich nicht lustig machen sollte. Es ist ein Überlegenheitslachen. Juristen konnten mit dem Lachen auch signalisieren, wir sind ja besser. Wir haben mit denen nichts zu tun. Wir haben vielleicht als Juristen mit solchen Schichten uns abzugeben, aber wir sind das nicht. Also das ist ein Element von elitärer Erziehung. Das Zweite ist, dass natürlich dadurch doch eine gewisse Prägung stattfindet. Und insofern haben solche konservativen Geschlechterbilder natürlich eine sehr ungute Auswirkung auf Reform- und Innovationsbereitschaft.
Und wenn man sich jetzt überlegt, dass angehende JuristInnen mit bestimmten Fallmaterialien, mit bestimmten Fallgestaltungen sozialisiert werden, dann besteht zumindest mal die Gefahr, dass eben genau diese Fälle, die dann dort immer wieder auftauchen, wie zum Beispiel der Straftäter ist immer ein Migrant, dass dann eben, wenn man später am Gericht einen Fall entscheiden muss, jedenfalls nicht völlig auszuschließen ist, dass man sich bei einer Fallkonstellation, die dann daran erinnert, was man im Studium an Fällen hatte, dass das dann eben auch eine Rolle spielt und auch zu einem gewissen Vorurteil führen kann, was dann auch eben einfließen kann in die Rechtsfindung. Und alleine um quasi diese Gefahr, um der auch so ein Stück weit zu begegnen, ist es eben sinnvoll zu reflektieren, mit was für Materialien und wie bilden wir überhaupt angehende JuristInnen aus. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie jeder Fall neu gestaltet werden muss, dass man niemals ein solches Stereotyp in einem Fall auch bedienen darf. Es wird eben dann problematisch, wenn die Fälle insgesamt eben immer dasselbe Bild zeichnen und es zusätzlich auch gar nicht reflektiert wird im Rahmen der Lehrveranstaltung. Das wäre ja auch eine Option, dass man eben auch durchaus mal kritisch drüber spricht, wie kommt so ein Sachverhalt eigentlich zustande. Wir lernen den in der juristischen Ausbildung ja so kennen, als wäre das was ja so Gegebenes. Und wenn man sich dann aber mal anschaut, in der Praxis zum Beispiel eines Gerichts besteht ja ein sehr wesentlicher Schritt darin, aus den Aktenmaterialien erstmal diesen Sachverhalt zu generieren. Und bei diesem Schritt können ja auch schon viele Dinge passieren. Also die Frage, wann nehme ich beispielsweise in einem strafrechtlichen Fall in den Sachverhalt eine Angabe zur Religionszugehörigkeit der beschuldigten Person auf und wann nicht? Das sind ja alles schon Wertungen, die dann eben drinstehen oder nicht drinstehen in dem Sachverhalt und eine Rolle spielen. Und ich würde mir da eben ja noch viel mehr Reflexionsräume, Möglichkeiten wünschen, darüber in der juristischen Ausbildung nachzudenken.
Dana Valentina schreibt in ihrer Studie, ich zitiere, Fälle erzählen Geschichten und tragen so zu dem Bild bei, das Studierende von der Welt entwickeln. Treten marginalisierte Gruppen vorrangig in stigmatisierten Zusammenhängen auf, wird dies auch einen Einfluss darauf haben, wie JuristInnen diesen in ihrer späteren Praxis begegnen.
Und Frau Schulz schreibt, dass Stereotype und Sexismen mittlerweile oftmals subtil verwendet werden. Das führe dazu, dass Frauen sich oft fragen müssen, ob sie sich wehren sollten oder ob sie damit Gefahr laufen, überzureagieren. Frauen werden, sobald sie sexistische Zustände benennen, gern als empfindlich und humorlos etikettiert.
Gut, die 45 Minuten sind um und wir könnten noch über so vieles sprechen. Die Geschichte der Frau in Rechtswissenschaft und Justiz ist geprägt von langen Kämpfen für Gleichberechtigung und Anerkennung. Über Jahre hinweg wurden sie systematisch ausgeschlossen. In den letzten Jahren hat sich die Situation für Frauen in der Justiz verbessert, aber es gibt noch immer eine deutliche Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft. Frauen erleben immer noch Sexismus in der Ausbildung und in der Praxis und werden nachweislich schlechter bewertet als ihre männlichen Kollegen. Ulrike Schulz erzählte uns von einem Problem in der Auseinandersetzung mit diesen Themen, und zwar,
dass, wenn sie so Themen bearbeiten, Männer sich ganz gerne raushalten. Also wenn ich irgendwo eingeladen werde, einen Vortrag über Karrieren in der Geschlechteraspekte bei Karrieren in der Rechtswissenschaft zu halten, da kommen sehr wenig Männer und sehr viel Frauen. Wenn ich einen Vortrag halte zu Geschlechteraspekten im Familienrecht, ganz viel Frauen, wenig Männer. Und das ist nach wie vor ein Problem. Die Männer müssen sich die Sache der Frauen auch zu eigen machen. Es ist doch auch ihre Sache, dass die Gesellschaft gender equal, also zufriedenstellend für ein gedeihliches Zusammenleben ist. Ich hatte diesen Sommer einen Lehrauftrag in den Gender Studies in Köln über Gender und Recht. Ich hatte 28 Frauen, einen Mann, ein Divers in meiner Studierendenklientel. Und tja, warum ist das nicht auch ein Thema, was Männer genauso engagiert verfolgen wie Frauen? Es ist sehr interessant, wichtig und wie gesagt, Männer sollten ein ganz ureigenes Interesse daran haben, mit zufriedenen Frauen zusammenzuleben.
Amen. Amen.
Genau.
Ha 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 ha!